Auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen heute Morgen in diesem Gottesdienst. Daniel hatte bei der Begrüßung schon gesagt, wir kommen von Ostern her. Es ist unglaublich, vor einer Woche saß ich beim Osterfrühstück, habe es mir dort gut gehen lassen, vom Essen her, aber auch von der Botschaft her. Das war eine tolle Sache. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Ostern ist manchmal so schnell wieder vorbei. Jetzt hat man Ferien gehabt und die nächsten Termine stehen an. Die Schüler freuen sich schon wieder auf die Pfingstferien. In 6 Wochen ist das soweit. Die Eltern denken vielleicht schon an den Urlaub oder was jetzt wieder ansteht, Gartenarbeit. Und Ostern rückt ganz schnell irgendwie weg. Klar wissen wir, wie es Daniel gesagt hat, Jesus ist auferstanden. Das gilt für das ganze Jahr, nicht nur für die Woche nach Ostern. Und ich habe mir überlegt, dass wir heute Morgen doch ganz bewusst gezielt nochmal einen nachösterlichen Text, über diesen Text nachdenken, den uns zu Herzen gehen lassen. Daniel hat ihn vorhin gelesen. Es ist der Text aus dem Lukas-Evangelium. Hier ein Bild dazu. Ich weiß gar nicht, von Janet Brooks. Gerloff ist dieses Ölgemälde. Ich habe es mal irgendwo entdeckt und dachte, das kann ich vielleicht mal gebrauchen. Und Sie heute Morgen kann ich es gebrauchen. Ich möchte mit Ihnen diesen Text einfach mal anschauen, dem Text nachsinnen, hineinhören und immer wieder so ein paar Linien auch in unser Leben hineinziehen. Und es ist mein Gebet, dass wir uns in diesem Text irgendwo an irgendeiner Stelle wiederfinden. Ich möchte mit einem Zitat beginnen, beziehungsweise mit einem Lied von Reinhard May. Er hat mal gesungen oder er singt: Kein Aufschrei geht durchs Land, nur stilles Ducken, kein Aufmucken. Keiner geht mehr auf die Straße, nur ein müdes Achselzucken über Unterschlagung, Hinterziehung, Lügen und Skandale. Eine schlappe Spaßgesellschaft ohne Moral und Ideale. So dichtet und singt der Liedermacher Reinhard May in einem seiner Lieder Heimatlos. Er bringt in diesem Lied das Gefühl zum Ausdruck, im eigenen Land nicht mehr zu Hause zu sein. Ein Gefühl der Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit. Und im Refrain heißt es dann: Doch du bist heimatlos, belogen, betrogen, über den Tisch gezogen, wie von einem schwarzen Loch aufgesogen. Als ich diesen Text gelesen habe, habe ich an die Emmaus-Jünger gedacht. So etwa dürften sie sich gefühlt haben, die an jenem ersten Tag der Woche von Jerusalem nach Emmaus unterwegs waren. Zu Fuß, 2,5 Stunden Zeit, um diese erschütternden Erlebnisse der letzten 72 Stunden zu besprechen. Jesus, der mächtige Prophet, ihr Freund, ihre Hoffnung, ja ihr Lebensinhalt und ihre Zukunft. Er wurde festgenommen, verhört, gefoltert, niedergeschrien, abgeurteilt, entwürdigt, am Kreuz vernichtet. Da war nichts mehr von Erweckungsbewegung, die Jesus ausgelöst hatte. Nichts mehr mit dieser Erneuerungsbewegung auf ein kraftvolles Davidsreich zu, ohne Besatzungsmacht der Römer, ohne Ungerechtigkeiten, die sie Jahrzehnte erlebt haben durch die römische Besatzung, diese ungerechten Steuereintreibungen und vieles mehr. Was sie an Niedrigkeit erlebt haben, endlich frei sein von dem. Da war nichts mehr dann von zukunftsweisender Aufbruchstimmung. Es war Schluss damit. Aus der Traum. Gestorben und begraben. Sie hatten ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt, dass er sie aus diesem Dilemma herausholt. Endlich einer, der sagt, wo es lang geht, der aufräumt. Und mit seinem Tod am Kreuz haben sie alles verloren. Ihr Lebenstraum ging baden im Meer der Trauer unter. Und jetzt sind sie von Jerusalem nach Emmaus unterwegs, ohne Hoffnung. Versuchen Sie sich mal in die Jünger, in diese beiden Jünger hineinzuversetzen. In ihnen ist alles abgestorben, tot. Und was soll dieses Geschwätz der Frauen, die heute Morgen vom Grab zurückkehrten? Sie faselten irgendetwas von einem Engel, der gesagt haben soll, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Leute, das ist doch Quatsch. Kann doch gar nicht sein. Was beweist schon der Kontrollgang des Petrus an die felsige Begräbnisstätte, bei dem er keinen Leichnam gefunden haben soll, sondern nur Leinentücher? Das sagt doch gar nichts aus. Der Petrus, der hat ja schon so oft vieles dahergeplappert, den Mund vollgenommen. Was erzählt er da? Da kannst du ruhig heimgehen, sagt sich vielleicht einer der beiden Jünger. Jetzt sind wir heimatlos, betrogen, belogen, über den Tisch gezogen. Und so sind sie unterwegs nach Hause, niedergeschlagen, leer, enttäuscht. Sie sprechen miteinander über ihre Verzweiflung, über ihre Verwirrung, über das ganze Geschehen und nicht verstehen. Ihr Lieben, es könnte durchaus sein, dass wir unseren Lebensweg im Augenblick so beschwert zurücklegen, wie diese beiden Wanderer. Es könnte sein, dass wir nach außen hin die glückliche und christliche und fromme Fassade aufrechthalten. Aber tief drinnen im Herzen kann es sein, dass etwas abstirbt. Dass wir auch enttäuscht sind. Aber wir nicht darüber sprechen. Die Enttäuschung behalte ich lieber mal für mich. Denn wie sieht das aus, wenn ich als Vater oder als Mutter oder als Leiter einer Gruppe, eines Hauskreises oder der Jungschar oder wie auch immer, offen über meine Zweifel, offen über meine Enttäuschung spreche? Es könnte doch auch sein, dass unser Lebenstraum, unser Lebensentwurf, den wir mal hatten, den wir geträumt haben, am Ertrinken ist. Und wenn einmal der Lebenstraum stirbt, dann lebt ein Mensch nicht mehr. Dann funktioniert er nur noch und manchmal nur noch halbwegs. Ja, es könnte doch sein, dass wir unseren Lebensweg im Augenblick so beschwert zurücklegen wie die beiden Wanderer. Enttäuscht von Führungskräften und Politik. Enttäuscht von Berufskollegen und Familiengliedern, die einfach nicht so mitziehen, wie man sich das wünscht und dafür vielleicht auch noch gebetet hat. Enttäuscht vom eigenen Vater, der mich nicht beachtet, der mich hängen lässt. Enttäuscht von der Freundin, die versprochen hat, sie ruft mich diese Woche an und fragt nach, wie es mir geht. Ich habe am vergangenen Donnerstag einen Seniorennachmittag gehalten, irgendwo. Da ist ein 85-jähriger Mann anschließend auf mich zugekommen und ich möchte sagen, er ist von mir fast zusammengebrochen. Er hat geweint, ich habe noch nie sowas erlebt, wie ein 85-jähriger Mann weinen kann, weil er enttäuscht ist. Es ist aus ihm herausgebrochen, all das. Er war Jahrzehnte Ältester in einer Gemeinde. Und jetzt war er an einem Punkt, wo er fertig war, wo er nicht mehr konnte. Und dann hat er mir gesagt, er wünscht sich nur das eine, mal eine Schulter, wo er sich ausweinen kann. Wo er das aussprechen kann, all das, was sich so angesammelt hat im Leben. Dann habe ich ihn gefragt, ja, wie ist das in der Gemeinde? Dann hat er gesagt, er hat niemand. Es ist das Vertrauen nicht da. Wenn ich das, was ich dir jetzt alles erzählt habe, einem sagen würde, er hat Angst davor. Und das ist keine kleine Gemeinde gewesen. So groß wie Kandern vielleicht. Manchmal halten wir unsere fromme Fassade hoch. Wir singen die Lieder mit, wie gerade eben. Aber irgendwo tief drinnen, da sieht es vielleicht ganz anders aus. Enttäuscht. Enttäuscht von Ärzten und Medikamenten, weil es gesundheitlich nicht aufwärts geht. Enttäuscht vom Hauskreis oder vom Prediger, weil im Gemeindeleben und im eigenen Leben nichts vorwärts geht. Enttäuscht von einer Person, in die man hineingebuddert hat, wo man hinein investiert hat. Und anscheinend hat es nichts gebracht. Vielleicht ist sie einfach davongelaufen, die Person. Das kann zermürben. Enttäuscht von der letzten Evangelisation, wo man sich bemüht hat, wo man alles versucht hat, auf irgendeine Weise Menschen zu erreichen und menschlich gesehen unterm Strich so gut wie nichts. Kein Aufbruch in Sicht, nur Schwierigkeiten. Nicht mal eine Seitwärtsbewegung, sondern eher eine Abwärtsbewegung. Vieles, was nach Endstation aussieht. So war es doch bei diesen Jüngern, von denen wir eben gelesen haben. Die Hoffnungslosigkeit lähmte ihren Schritt wie Blei in den Schuhsohlen. Sie und wir wagen dann auch nichts Neues mehr. Das Feuer ist aus, die Leidenschaft dahin. Wir sehen schwarz und fühlen uns gebunden. Enttäuscht von Gott, resigniert. Ich habe dafür gebetet, dass ich einen Ehepartner finde. Und ich bin immer noch Single. Ich habe mir gewünscht, eine Familie zu haben, hat mir ein 28-jähriges Mädchen kürzlich gesagt. Ich habe mir gewünscht, eine Familie zu haben, mit 28, zwei, drei Kinder. Eine tolle junge Frau ist immer noch allein. Und das muss man irgendwie dann zusammenbekommen mit dem Glauben, mit der Sache, mit Jesus. Das ist manchmal nicht so einfach, da kann man daran zerbrechen. Innerlich, aber nach außen, da sieht es oftmals anders aus. Jemand hat es mir mal so formuliert: Ich sehe mich wie ein Vogel im Käfig, sitze im Staub. Die Tür ist zwar offen, aber meine Flügel sind lahm, gebrochen. Sie wurden gebrochen von. Ja, so kann es vielleicht in jemandem von uns heute Morgen aussehen. So, glaube ich, sah es bei den Emmaus-Jüngern aus. Denn in der Aussage, wir aber hofften, da steckt die ganze Resignation drin. Das klingt sehr nach Aufgeben, nach Enttäuschung, nach Kapitulation. Aber dass wir auf unserer Lebensreise gar nicht allein unterwegs sind, das sehen wir oft nicht. Dass jemand noch an unserer Seite hergeht, manchmal in der Form eines Menschen, das nehmen wir kaum wahr. Oft ist unser Blick nur auf das Problem zentriert oder in die Enttäuschung gerichtet und das lähmt. Wenn wir nur noch das Problem sehen, das lähmt, das macht griesgrämig, das nimmt uns die Kraft, das macht uns depressiv. Dass aber einer an der Seite neben uns hergeht und uns anschaut mit hellen, warmen Augen, wir nicht resignieren müssen, das sehen wir oft nicht. Gottes Wort will uns dafür das Herz und die Augen öffnen, dass noch jemand anders da ist, der mit uns diesen beschwerlichen Weg geht. Manchmal beschwerlichen Weg. Dieser Bericht der Emmaus-Jünger macht auch deutlich, Jesus ist da und hört uns. Er, der Weggefährte, der mitgeht Richtung Zuhause und Richtung Alltag. Die Emmaus-Jünger halten diese dritte Person für einen Ortsfremden. Es ist ganz komisch, dieser Dritte, der sich da zu uns gesellt, der scheint nicht einmal Bescheid zu wissen über das Drama, das sich vor wenigen Stunden noch in Jerusalem abgespielt hat. Der wusste gar nicht, dass da ein prominenter, beliebter Lehrer aus Nazareth von den hohen Priestern und Ratsmitgliedern zur Strecke gebracht wurde, mittels Bestechung, Verleumdung und Aufhetzung. Ein kurzer Prozess und Ende war. Ein elendes Sterben direkt vor der Stadtmauer mit großem Publikum. Mit vielen Neugierigen. Und der neben uns, wo kommt der denn her? Hat er nichts mitbekommen? Jetzt ist das Stadtgespräch Nummer 1 und da ist einer, der nichts mitbekommt. Das ist ja wirklich der Hammer hier. Und stell dir vor, haben sie zu ihm gesagt, stell dir vor, es gibt heute Morgen sogar Gerüchte von einem Felsengrab ohne den Begrabenen. Er soll auferstanden sein. Irgendwie, klingt etwas nach Märchen. Ein Toter kann doch nicht auferstehen. Wo sind wir denn? Unglaubliche Geschichte. Wie soll das zugehen? Und überhaupt, wer glaubt, wird selig. In der Tat. So ähnlich haben sie mit diesem Fremden gesprochen. Und was macht der Fremde? Ganz spannend. Der Fremde hört einfach zu. Er ist ganz Ohr. Der Fremde unterbricht den Bericht der beiden nicht. Er lässt sie einfach mal aussprechen. Was er hört, scheint ihn sehr zu interessieren. Er fragt sogar nach, er will mehr wissen. Er zeigt ganz großes Interesse am Ergehen der beiden niedergeschlagenen Jünger. Er ist da und hört zu. Ihr Lieben, auch für uns ist er da und hört zu. Auch unsere Erlebnisse von gestern und vorgestern und vor einer Woche will er wissen, das interessiert ihn. Es interessiert ihn die leidliche und manchmal auch verletzende Diskussion mit der eigenen Tochter oder dem Sohn über den Kleidungsstil und wann sie abends zu Hause sein sollten. Es interessiert ihn die Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter über dessen Einstellung zur Arbeit. Gestern Abend habe ich mit jemandem einen Spaziergang gemacht, der eine ziemlich hohe Stellung hat in einem Betrieb, wo rationalisiert wird. Und er musste dafür sorgen, dass Mitarbeiter, dass es weniger Mitarbeiter werden. Es hat ihm große Not gemacht. Er hat mit Jesus darüber gesprochen, hat mir erzählt, wie ihm das auch geholfen hat in diesen Gesprächen, die er zu führen hatte in dieser Zeit. Es interessiert ihn. Jesus interessiert es, der Streit mit dem Ehemann, weil er fast nie zuhört, immer in Gedanken irgendwo anders ist. Es interessiert ihn das schmerzende Knie, das meinen Aktionsradius vielleicht immer mehr einschränkt. Es interessiert ihn der enttäuschende Hauskreis, das Gefühl der Stagnation im eigenen geistlichen Leben oder die Ohnmacht der eigenen Hilflosigkeit zu spüren. Es interessiert ihn vielleicht die zerfahrene Familiensituation, aus der ich komme, in der ich mittendrin stecke. Es interessiert ihn mein Missbrauch in meiner Kindheit. Es interessiert ihn das Sterben meines Lebenstraumes, die zerbrochenen Flügel. All das sind keine unbedeutenden Geschichten. Aus Jesus Sicht sind sie nicht unbedeutend, sondern es ist genau das, was dein und mein Leben ausmacht. Davon will Jesus hören. Es ist ihm wichtig, das wird hier in dieser Geschichte deutlich. Daran nimmt er Anteil. Es interessiert ihn. Unser Frust, unsere enttäuschte Hoffnungen interessieren ihn. Unsere Freude interessiert ihn. Er will es wissen, er hört zu. Und Jesus sagt, das wird hier deutlich, mit ihm kann man das besprechen. Darüber will er mit uns zusammen nachdenken und das Schwere mittragen. Das Schmerzhafte, wo in unserem Leben ja auch da ist, das will er verbinden. Das Ungeordnete will er mit uns ordnen. Das Unvergebene vergeben, das Dunkle aufhellen. Und wenn wir anfangen, ihm mitzuteilen, was uns lähmt, was uns resignieren lässt, was uns die Hoffnung raubt, dann ist schon ein erster Schritt getan in die gute Richtung, dass die Hoffnungslosigkeit kleiner wird. Es ist tröstlich, er ist da, hört uns zu. Mehr noch, Jesus ist da und legt die Schrift aus. Er, der Bibelkenner, der keine Schriftrolle braucht, um auf dem Weg nach Emmaus eine Bibelstunde zu halten. Die Teilnehmer an dieser Bibelstunde, sage ich mal, die müssen sich regelrecht einen kleinen Hieb gefallen lassen. So ein Seitenangriff. Luther hat übersetzt, O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Seid ihr so unverständlich, habt ihr gar nichts verstanden? Jesus erteilt Nachhilfeunterricht. Gelesen haben sie das schon im Alten Testament, was da steht, aber sie haben es nicht begriffen. Sie haben das Wort gelesen und dann mit eigenen Wunschvorstellungen unterlegt. Sie haben das Wort Gottes gelesen und es mit eigenen Wunschvorstellungen unterlegt. Nicht nur an der Stelle, immer wieder ist das vorgekommen. Wir aber hofften. Sie haben nicht verstanden, dass der Rettungsmann Gottes ganz nach unten muss, um Kreaturen zu retten, die so tief gesunken sind, wie es tiefer nicht geht. Sie haben nicht verstanden, dass dieser Mann, der Sohn Gottes, so tief runter muss, dass ich nicht so tief runter muss. Lange waren sie Jünger gewesen, aber etliches nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, dass die übermächtige Herrschaft der Sünde nicht durch einen politischen Befreiungsschlag zu stürzen ist, sondern nur durch den Straftod des Sündlosen erschüttert und schließlich erledigt werden kann. Sie haben es einfach nicht kapiert, dass es einen Jesus braucht, der für die Sünde der Menschen stirbt. Dass er für mich sterben muss. Erst dieser Straftod, dann ein befreites neues Leben in Herrlichkeit, in Ewigkeit. So steht es geschrieben, sagt Jesus. Habt ihr das nicht verstanden? Habt ihr es nicht kapiert, wozu ich eigentlich gekommen bin? Ich bin gekommen, um mein Leben als Lösegeld zu geben, hat er an einer anderen Stelle gesagt. Aber irgendwie haben sie darüber hinweggehört, haben es vielleicht ausgeblendet. Ich habe mir an dieser Stelle die Frage gestellt, wozu brauche ich Jesus? Wozu brauchst du Jesus? Hat er für die Erfüllung unserer Wunschvorstellungen zu sorgen oder ist er in erster Linie unser Erlöser? Für was benötigst du Jesus? Ich entdecke mich manchmal, dass ich bestimmte Bibelverse oder Halbverse, ich lese nur den ersten Teil, weil da geht runter wie Öl, der zweite Teil, das spricht von Anspruch, dass ich in der Gefahr stehe, den zweiten Teil oder bestimmte Bibelverse einfach auszublenden, weil sie etwas unangenehm sind, weil sie von der Konsequenz der Nachfolge sprechen, auch vielleicht von einem möglichen Leid der Nachfolge, weil sie von Sterben sprechen, wo das eigene Ich nach hinten gestellt werden muss. Wenn ich Hebräerbrief lese, Kapitel 12, wo es darum geht, um Erziehung, dass Kinder Gottes erzogen werden, da lese ich lieber Matthäus 28, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Wunderbar. Wer will schon gerne erzogen werden? Aber die Bibel sagt, ohne Erziehung geht es nicht. Und Erziehung tut manchmal weh. Und das ist das, was ich meine, wozu brauche ich Jesus? Und wenn ich die Schrift lese, unterlege ich sie dann auch mit meiner Wunschvorstellung, dass Jesus so und so zu handeln hat. Das ist bei den Jüngern passiert und ich entdecke mich da auch bei mir. Und während Jesus redet, die Schrift auslegt, beginnt das Herz seiner Weggefährten zu brennen. Neue Hoffnung keimt auf. Auch zu uns redet er heute. Warum? Um unseren vielleicht erloschenen Glauben wieder zu entzünden, unsere nur noch schwach glimmende Liebe wieder zu entfachen und unsere heruntergebrannte Hoffnung wieder hell auflodern zu lassen. Wenn es wirklich er selbst ist, der die Schrift auslegt, dann beginnt unser Herz zu brennen. Seit Ostern ist Jesus für uns da, der Schriftausleger, der Auferstandene, der Lebendige. Er will für uns der Mann in der Mitte sein. Gerade dann, wenn wir entmutigt sind, gerade dann ist es wichtig, in der Schrift zu forschen. Er will uns Antworten für unser Leben aus seinem Wort geben. Jesus möchte, dass wir unser Leben in diesem ganz großen Zusammenhang seiner Geschichte mit uns einordnen können. Will uns klar machen, dass nichts zufällig im Leben passiert. Es passiert nichts zufällig in deinem Leben. Auch wenn du es nicht einordnen kannst, wenn sich alles in dir sträubt, Aber die Bibel macht klar, es passiert nichts zufällig in deinem Leben. Und Jesus kann aus dem größten Scherbenhaufen noch was Gutes machen. Das ist das Evangelium. Und deshalb, ihr Lieben, wenn wir meinen, wir können auf die Schriftauslegung, auf das Bibelstudium verzichten oder es kürzen, dann schneiden wir an dem Ast, auf dem wir sitzen. Wir können nicht auf das Bibelstudium verzichten, denn durch sein Wort spricht er zu uns. Durch das Studium der Schrift werden wir wichtige Zusammenhänge erkennen. Wir werden unsere persönliche Lebenssituation besser verstehen lernen, auch besser einordnen können und wir werden auch besser damit umgehen können. Wir werden aus dem Reden Gottes Trost, Zuversicht und Hoffnung bekommen und unser Glaube wird reifen. Schreibt mich Paulus im Römerbrief, der Glaube kommt aus der biblischen Predigt. Er schreibt, er kommt aus der Predigt. Ich habe jetzt eingefügt, aus der biblischen Predigt. Eine Predigt muss auf dem Schriftwort gegründet sein. Und durch das Bibelstudium werden wir Menschen und deren Geschichte kennenlernen, uns mit ihnen vielleicht auch identifizieren können. Vielleicht plötzlich sagen können, ja, das ist ja eigentlich meine Geschichte, was ich hier lese. An ihnen können wir dann auch sehen, wie Menschen mit Enttäuschungen, Zweifeln und so weiter umgegangen sind. Wie Gott trotz aller Widerwärtigkeiten für sie gesorgt hat. Und das macht Mut. Auch wird die Beziehung zu Gott und anderen Glaubenden wachsen. Das macht Mut. Denn die Beziehung zu Gott führt mich immer, immer in die verbindliche Gemeinschaft mit anderen Christen. Wo aber die Kenntnis der Schrift, also der Bibel, fehlt, wird der Mangel an theologischer und heilsgeschichtlicher Orientierung uns unfähig machen, die Zeichen der Zeit und das eigene Leben richtig zu verstehen. Unkenntnis macht uns unfähig, Irrlehre als Irrlehre zu erkennen. Das sehen wir bei Jesus. Er nimmt Bezug auf das Alte Testament. Er legt es aus, das Alte Testament. Das Alte und Neue Testament sind gemeinsam heilige Schriften, so sagt es Jesus hier. Das Neue wächst aus dem Alten heraus und nur auf diesem Hintergrund ist es auch zu verstehen. Jesus zieht das ganze Alte Testament heran, damit die Jünger kapieren, um was es geht, nämlich um ihn. Er fängt bei Mose an, geht über die Schriften bis hin dann zu ihm. So ist das Alte Testament viel mehr als eine Zitatensammlung. Es ist wichtig, damit wir auch das Neue Testament verstehen. Und so sind sie unterwegs und sie kommen langsam nach Hause, an ihrem Zielort an. Die beiden Jünger bitten ihn darum, beim Abendessen da zu bleiben. Sie wollen den Fremden nicht einfach weiterziehen lassen. Und so kommt es, dass Jesus mit ihnen am Tisch ist und das Brot teilt. Er ist da und teilt das Mahl aus. Der Hausherr will das Brot austeilen, aber Jesus greift danach, als sei er der Tischherr, der Gastgeber, der Einladende. Und Jesus spricht das Tischgebet, er bricht das Brot, er teilt aus, wie er es in der letzten Nacht vor seinem Todestag auch getan hat. Es ist nicht zu übersehen. Und plötzlich geht diesen beiden Tischgästen die Augen auf. Er ist es. Er, dass er selbstverständlich betet, dass er freundlich austeilt, dass er gerne gibt. Mitten im Mahl wird klar und erkennbar, er ist es. Jesus höchst lebendig. Was muss das für eine Freude gewesen sein für die beiden, als sie Jesus erkennen? Es ist wahr, was die Frauen geredet haben. Es ist wahr, was Petrus gesagt hat. Und wie ist das heute? Mitten in unserer Abendmahlsfeier, in unserem Gottesdienst, mitten in unserem Hauskreis, mitten im Gebet zu zweit, Jesus ist da. Er gewährt uns Zugang zum Vater. Jesus teilt die himmlischen Gaben aus an Vergebung und Versöhnung, Trost und Kraft, Mut und Hoffnung, geistliche Gaben, und er beauftragt uns. In der Begegnung mit Jesus wird der Blick der Emmausjünger verändert. Diese Perspektivlosigkeit, mit der sie losgegangen sind, dieser geistliche Rückzug, er wird gestoppt. Der Weg wird für die beiden wieder klar, wo es hingeht. Und so machen sie sich selber aus. Jesus schickt sie ja dann los. Sie geben Zeugnis von dem, was sie erlebt und erkannt haben. Ihr Lieben, das will Ostern sein. Beziehungsweise die Begegnung mit dem Auferstandenen auch bei uns bewirken. Dass wir nicht in der Resignation stehen bleiben, nicht in der Perspektivlosigkeit verharren, dass wir uns nicht geistlich zurückziehen, all das soll gestoppt werden. Dein Weg kann und soll durch Ostern wieder klar werden. Du sollst sein Bote sein. Du musst nicht bei der Enttäuschung, die jeder von uns mal erlebt, vielleicht mehrfach erlebt, vielleicht sogar mittendrin steht, wir müssen nicht da stehen bleiben, sondern wir dürfen weitergehen. Mit einem Menschen an der Seite, mit Jesus an der Seite, mit ihm darüber sprechen, mit einem Vertrauten darüber sprechen. So wie dieser 85-jährige Mann an meiner Schulter geweint, geschluchzt hat. Mein Hemd war nachher nass, da oben. Unglaublich. Und dann hat er gesagt, das hat so gut getan. Und vielleicht bist du auch mal herausgefordert, solch ein Mensch zu sein, wo ein anderer weinen darf. Jemanden die Schulter bietest und ihn dann besuchst in der Woche, nachfragst, wie geht's dir heute und so weiter. Das ist Gemeinde, ihr Lieben. Nicht, dass man sich in der Gemeinde verstecken muss, Angst haben muss, über meine Zweifel, Enttäuschungen zu reden. Die Gemeinde ist ein Ort der Gnade und der Wahrheit und nicht des Verurteilens. Sonst stimmt was nicht in der Gemeinde. Das ist Gemeinde, ihr Lieben. Das hat mit Ostern zu tun. Ostern macht das möglich. Jesus, er will uns begleiten und er will uns senden, diese verändernde Botschaft hinauszutragen. Er beauftragt uns, seine Jünger zu sein. Einmal in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus. Ostern verändert radikal. Denn Christen leben nicht von Jesus Erinnerungen, sondern von Jesus Begegnungen. Das Lied, das ich anfangs zitiert habe von Reinhard May, von der Hoffnungslosigkeit und Heimatlosigkeit, das darf aus unserem Kopf und Herz weichen, wo wir uns von Jesus und seinem Wort anstecken lassen. Und wir haben allen Grund, ein neues Lied zu singen. Ich schlage vor, dass wir das Lied nochmal singen. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Christa, du begleitest uns nochmal. 191 war es dann, glaube ich, gell? Lasst uns das als Antwort auf die Predigt singen. Amen.